Ich predige über Johannes Kapitel 10, ab Vers 11. Johannes 10, ab Vers 11. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Wer Mietling und nicht Hirte ist, wem die Schafe nicht eigen sind, der sieht den Wolf kommen und lässt die Schafe im Stich und flieht. Und der Wolf raubt sie und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und bekümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirt werden. Dann geht es weiter mit Vers 27. Meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ja, hier geht es um einen Hirten, also um eine Führungsposition. Und deshalb meine Einstiegsfrage, über die man allerdings lange nachdenken müsste: Wer hat Sie in Ihrem Leben bisher alles geführt? Wer hat Sie in Ihrem Leben bisher alles geführt? Ich meine, der Einstieg ist relativ einfach. Meistens waren es am Anfang die eigenen Eltern, sofern man welche hatte, die bei einem waren, entweder beide, manchmal nur einer von beiden, weil der andere im Krieg war, oder vielleicht auch jemand allein erzogen wurde. Dann kamen andere Erzieher hinzu, Kindergarten, Schule, später vielleicht als Teenager die Clique, die einen großen Einfluss hat, irgendwelche Vorbilder, ein Trainer im Sportverein, vielleicht für manchen Erwachsenen war es einmal oder ist es noch eine Ideologie, der er gedanklich anhing, irgendeine Philosophie. Für manche, und ich denke für jeden von uns, sind es aber auch ganz andere Führer, wie die Angst, die jemand führt, die Sorge, die ihn täglich begleitet. Und so könnte man jetzt vieles zusammentragen. Die Frage ist, gibt es im Leben einen roten Faden oder sind es lauter so Abschnitte, die irgendwo nebeneinander sind und man sagt, na, das war der Einfluss an der und ich blicke auch nicht genau durch. Ich persönlich habe eigentlich einen roten Faden angefangen zu entdecken, als ich Jesus kennenlernte, und zwar auch einen Faden, der schon im Rückblick da war, nicht erst eingearbeitet wurde, sondern schon da war, aber mir jetzt sichtbar wurde. Ein roter Faden ist ja etwas aus der Schiffsindustrie, so ein Schiffstau muss einen roten Faden haben, damit man sieht, dass es nicht angestückelt ist. Ja, da ging nämlich der rote Faden dann nicht mehr durch. Die Frage ist, erkennen wir so einen roten Faden in unserem Leben, auch in den Phasen, die nicht so schön waren, auch dort, wo vielleicht Dinge schief liefen, wo ich nicht immer mich richtig verhalten habe, konnte sowas auch noch mit einem roten Faden Gottes durchdrungen sein? Ich denke, dass Gott so eine Führung deutlich macht, auch im Rückblick. Und ein anderes Bild, was jetzt den Faden sprengt, wäre natürlich das Bild des Mosaiks, wo viele so kleine Steinchen zusammengelegt werden, zusammengeklebt werden und man erst im Rückblick die großen Flächen erkennt und sieht, was es wird. Gottes Führung ist ja oft ähnlich, dass man gar nicht im Moment erkennt, was soll es eigentlich, und im Rückblick sieht, wie es wirklich ist. Jemand sagt immer, Gottes Wege, wir müssen sie im Vorblick gehen, aber im Rückblick erkennen wir sie erst richtig. Das heißt, natürlich gibt Gott auch heute schon Zuversicht, dass er sagt, ich denke, das solltest du weiter tun in dieser Richtung, aber die volle Gewissheit entsteht oft erst, wenn wir merken, oh ja, es war wirklich richtig, ich freue mich, ich sehe, wie das alles irgendwo zusammenpasst und hängt. Ja, noch viel schwieriger für uns zu verstehen wird es natürlich, wenn mir klar wird, Gottes Plan mit mir fing nicht erst an, als ich gezeugt wurde oder meine Eltern geheiratet haben, sondern in Epheser 1, Vers 4 heißt es, wir sind erwählt in ihm, in Jesus, vor Grundlegung der Welt. Und an der Stelle stoße ich mit meinem Verstand an meine Grenzen. Ehe die Welt, das heißt, ehe die Zeit anfing, war ich in Jesus vor der Zeit schon erwählt. Kann ich nur sagen, vielen Dank. Ich verstehe es nicht ganz, aber ich nehme es gerne an. Jesus stellt sich vor als guten Hirten und er sagt, dass er die Schafe kennt und dass er sogar bereit ist, sein Leben für sie zu lassen. In der Bibel gab es viele entscheidende Personen, die Hirten waren. Sie kennen eine ganze Reihe davon. Der eine war der Abraham, der zog mit seinen Herden umher. Er wusste, Gott verspricht uns dieses Land, aber es gehört mir noch nicht. Aber ich bin mit ihm unterwegs. Eigentlich, meine Heimat ist im Himmel. Dahin bin ich unterwegs. Ein anderer war Mose, der hat 40 Jahre lang trainiert. Bei seinem Schwiegervater in der Wüste hat er Schafe gehütet, um hinterher 40 Jahre lang sein Volk Israel in der Wüste zu hüten und zu leiten. Er hat als Hirte trainiert für Menschen, die ähnlich sind wie Schafe. Oder einen Mann, der David, einen jungen Mann, der Schafe hütete und dann König wurde. Er hat bei seinen Schafen ganz viel gelernt für sein Königtum. Einmal, dass Schafe einen Führer brauchen, sie haben keine Orientierung. So braucht auch eine Gruppe jemand, der die Richtung vorgibt, dass er die Grenzen steckt, dass er für sie sorgt, damit sie immer das haben, was sie zum Leben brauchen, dass er sich mit Feinden auseinandersetzen muss und für sie eintrat. Er sagte, dass er mit Löwen und Bären gekämpft hat. Er wusste also, es geht auch um eine Auseinandersetzung. Und wenn Jesus sich hier als Hirt vorstellt, der bereit ist, für seine Schafe einzutreten und sogar sein Leben zu lassen, geht es hier auch um einen entscheidenden Kampf. Wir kennen in der Bibel viele Hinweise auf Jesus. Einer der ersten ist in 1. Mose 3, Vers 15, wo es heißt, dass jemand kommt, der der Schlange den Kopf zertritt, aber dabei selber in die Ferse gestochen wird. Das heißt, ein Mann, der den Teufel besiegt, aber dabei selber den Tod findet. Der erste Hinweis auf Jesus als sterbenden Sieger. Einen tödlichen Kampf gegen die Schlange. Hier erwähnt er jetzt nicht die Schlange in diesem Abschnitt, sondern den Wolf. Im 1. Petrusbrief ist die Rede von einem Löwen. Es geht aber immer um eine aggressive, böse Macht, die von ihm besiegt wird durch Hingabe seines Lebens. Hier heißt es, dass der Wolf käme. Und mancher lässt dann seine Schafe im Stich, während er für die Schafe eintritt. Jetzt wäre die Frage an Sie, welchen Wölfen sind Sie denn schon begegnet im Leben? Vielleicht in der eigenen Familie irgendeinem Wolf. Vielleicht unter den Klassenkameraden oder in der Schule. Vielleicht bei der Bundeswehr. Vielleicht aber auch im Zivildienst. Vielleicht in der eigenen Hausgemeinschaft. Vielleicht in der Clique oder im Verein. Denken wir an eine religiöse Gruppe, die gerade durch die Schlagzeilen ging, wo ein Mann versprach, wir werden auch bald im Raumschiff hinter Hale Bob herfliegen. Wir müssen nur vorher uns noch ein bisschen das Leben nehmen. Die Koffer können wir schon packen und hinstellen und dann werden wir umsteigen und dort mit unterwegs sein. War das nun ein Hirte oder ein Wolf oder beides? Ja, und jetzt eine ganz schwierige Frage, falls Sie ehrlich sind, was ich nicht weiß, aber hoffe. Sind Sie schon einmal dem Wolf in sich selbst begegnet? Dass Sie erschrocken sind und sagen, so kann ich reagieren und agieren, hätte ich nie gedacht. Gott lässt uns manchmal so einen Blick nach innen werfen und das ist meistens kein Kompliment, wenn wir merken, so kann ich sein. Aber er möchte uns natürlich verändern. Er möchte diese Wolfsnatur in uns verändern und bildlich gesprochen eine Lammesnatur daraus machen. Seinen Freunden sagte er mal später, Jesus, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das heißt, ihr habt eine völlig andere innere und äußere Lebensgestalt als die anderen, zu denen ihr jetzt kommt. Wolfsnatur, ich bekomme eine Zeitschrift zugeschickt aus Hermannstadt, wo jetzt an Ostern ein Artikel war über Ostern von dem Pfarrer Galter, der ja auch schon mal hier war. Und das fand ich interessant. Er hat einen Satz, den Jesus am Kreuz sagte, völlig anders interpretiert, als ich den bisher immer verstand. Jesus sagte, es ist vollbracht, als er starb, im Johannesevangelium, Johannes 19, Vers 30. Und er sagte eigentlich, wenn ich das richtig sehe, könnte ich bei dem Tod von Jesus sagen, auch jetzt habe ich es vollbracht. Jetzt habe ich ihn mit meiner Sünde ans Kreuz gebracht. Es ist vollbracht durch meine Sünde. Eine ganz neue Sicht, die aber sicher richtig ist und sehr persönlich. Jesus sagt, dass er seine Schafe mit Namen kennt und ruft, steht hier in Vers 3. Er ruft seine Schafe beim Namen und führt sie hinaus. Das heißt, ich bin bei Gott kein Mr. Nobody. Sie kennen alle diesen Vers wahrscheinlich auswendig aus Jesaja 43, Vers 1, wo es heißt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ursprünglich geht es da um Israel, aber auch um jeden von uns. Und Jesus sagte seinen Freunden mal, freut euch nicht, dass ihr so viele schöne Dinge tun könnt und erlebt mit mir, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das heißt, in der Ewigkeit. Hier unten werden die Namen ja irgendwann mal gestrichen, die Seite wird umgeblättert, aber dort bleibt der Name stehen, wenn er durch Jesus bestätigt wird. Er kennt seine Schafe und die Schafe hören seine Stimme. An der Stelle wäre natürlich die interessante Frage, angenommen, ich hätte jetzt jedem hier ein Blatt Papier ausgeteilt, zu Beginn des Gottesdienstes, mit einer kleinen Frage drauf oder kleinen Aufgabe, nämlich, geben Sie eine Definition, was ist ein Christ? Ja, so ein kleines Dinner, 6-Blatt-Definition, was ist ein Christ? Wäre interessant, was der Einzelne draufschreiben würde. Ich will Ihnen mal etwas beschreiben. Ich sah so einen Typ, der riss dem anderen was aus, nahm ihm was weg, gab ihm noch so einen Klaps hinten drauf und verschwand durch die Tür im Nebenraum. Toller Typ. Wissen Sie, wo das war? Im Frankfurter Zoo. Es war ein Affe, der so mit seinem Nachbarn umging. Der hat noch andere Dinge gemacht. Von der Beschreibung her würden Sie natürlich sagen, kann er der Mensch sein? Nein, es war ein Affe. Die meisten Leute beschreiben Christen durch ihr Tun. Ja, die sagen jetzt nicht, der gab dem einen Klaps, sondern die sagen, der ist hilfsbereit und der hält sich an bestimmte Prinzipien und religiöse und sittliche Kategorien und solche Dinge. Das ist eine falsche Definition von Christsein, obwohl sie in Deutschland die verbreitetste ist. In Deutschland werden Christen immer durch ihr Tun definiert und das ist falsch. Christen werden definiert durch ihre Beziehung, die Beziehung zu Jesus. Es sind Menschen, die in der Beziehung zu Jesus leben. Das sind Christen. Und natürlich werden die auch etwas tun, aber ich kann das Pferd nicht vom Schwanz her aufzäumen, sondern muss vorne anfangen. Es sind Menschen, die in einer persönlichen Beziehung zu Jesus leben und täglich mit ihm reden und dann natürlich auch vieles tun. Glaube wird nicht in erster Linie über Ethik definiert, sondern über Beziehung zu einer Person. Ja, und wenn ich Jesus kenne als Hirten, dann entdecke ich natürlich auch, dass ich zu einer Herde gehöre, dass es da also noch andere Schafe gibt, bildlich gesprochen, und ich zu der Gemeinschaft gehöre. Schafe sind keine Einzelgänger, es sei denn, sie hätten sich verlaufen. Schafe leben immer in einer Gruppe mit anderen zusammen. Und sie wissen, wir brauchen einen Hirten, das ist gut für sie. Schafe sind sehr verschieden, sie sind nicht geklont, obwohl es solche natürlich inzwischen auch gibt. Und deshalb ist es wichtig, die Verschiedenheit auch zu akzeptieren. Es gab mal einen deutschen Politiker, Sie kennen den alle vom Namen her, vielleicht auch persönlich, damals noch Adenauer, der sagte, man muss die Menschen nehmen, wie sie sind, andere gibt es nicht. Das könnte man jetzt auch auf Christen übertragen, man muss die Christen nehmen, wie sie sind, auch wenn sie nicht ideal sind, andere gibt es nicht. Und wenn ich über mich selber nachdenke oder Sie über sich und sagen, was könnte an meinem Christsein noch anders werden, würde uns vielleicht auch noch manches einfallen, was noch sich verändern könnte. Aber Gott ist ja an der Arbeit. Ja, meine Frau und ich haben in Schottland mal einen Vortrag über Schafe gehört. Interessant, wie viele Rassen es da gibt, wie der Wollertrag ist von den einen Schafen, von den anderen, wofür man das alles verwenden kann. Und dann gab es hinterher noch eine Vorführung von Hirten, Hunden. Da wurden Hunde vorgeführt, wie die Schafe bewachen. und lenken. Und das war auch interessant. Die waren gar nicht so groß, diese Hunde. Der eine, vielleicht so diese Höhe, der sauste um die Schafe rum und bellte. Und die reagierten sofort. Der nächste Hund machte das ganz anders. Der sauste auch um die Schafe rum, legte sich flach auf den Boden, guckte sie an. Und die reagierten sofort. Der bellte überhaupt nicht. Der hat sie nur mit den Augen gelenkt und die reagierten sofort. In der Bibel werden keine Hunde erwähnt als Begleiter von Hirten, aber irgendwie hatten sie sicher auch Mitarbeiter. Was Gott alles einsetzt, um uns in der Richtung zu halten, weiß ich nicht, obwohl ich es manchmal natürlich schon erfahre und erkenne. Nicht, dass wir jetzt Angst haben, er würde so Hunde auf uns setzen, aber er muss ja auch schauen, dass wir die Richtung behalten und uns nicht als Einzelgänger irgendwo abseits in den Büschen verlieren. Jesus behauptet, dass seine Schafe anderen Hirten nicht folgen, weil sie deren Stimme gar nicht kennen. Es gibt ja heute so viele Stimmen, auch so viele religiöse und christliche Stimmen und pseudochristliche Stimmen und so viele Angebote, natürliche Art, natürliches Leben mit religiöser Überbau. Einige Familienmitglieder von uns sahen zufällig so eine Sendung über Biobauern, wie die da so ganz natürlich ihre Sachen entwickeln, und damit der Mist noch besser wirkt, sollte man also ein Kuhhorn voll Mist füllen und es dann in der Erde unter dem Mist vergraben, dann würde der also noch besser wirken. Für mich lag hier also die Betonung auf Mist. Ja, ist die Frage, sowas gibt es ja auch bei religiösen Angeboten, dass man irgendwas irgendwann zu einer bestimmten Zeit auf irgendeine Weise in irgendeiner Haltung praktizieren soll, und dann würde das eine tolle Wirkung haben im Leben. Ja, oder wenn man in Kirchen hineingeht oder hört oder in christliche Blätter hineinliest und Sendungen manchmal hört oder sieht, was wird da alles angeboten? Ich denke an einen Mann, der Politiker ist, das heißt, er ist nicht mehr so aktiv, aber es war sehr bekannt, jetzt mal von der anderen Richtung, Apel, er war Verteidigungsminister zuletzt, soweit ich weiß, ein Mann, der sich als gläubigen Christen bezeichnet, das heißt ein Mensch, der Jesus kennt und mit ihm lebt, und der sagte fast wörtlich, nicht ganz wörtlich, es kann sein, dass die Kirchenlehre von der Kirchenlehre kommt. Am Anfang mit EE geschrieben, dass die Kirchenlehre, EE, von der Kirchenlehre mit EH kommt. Ich will das mal auf unseren Text hier übertragen. Es heißt, dort, wo Jesus nur noch als Vorbild hingestellt wird, als Anwalt für die Armen, als Umweltschützer, als Atomkraftgegner, als Vertreter der freien Liebe, als Tierfreund, als, jetzt gibt es ja viele gute und auch schlechte Formulierungen, dort begegnen die Menschen vielleicht einem Vorbild, einem Klischee, aber nicht unbedingt Jesus. Und wenn die Stimme des Hirten nicht zu hören ist, sammeln sich auch keine Schafe. Die kommen da einfach nicht hin. Und deshalb wäre es natürlich schön, auch mitzubeten, dass immer mehr Menschen die Stimme ihres guten Hirten hören. Das ist ja keine Frage der Konfession, keine Frage des Predigers, sondern ob Menschen verfügbar sind für Jesus, sodass er in irgendeiner Weise durch sie hindurch sich mitteilen kann. Oft durch Worte, manchmal auch durch das Wesen oder auch manchmal durch Taten, sehr verschieden. Interessant ist, dass Jesus, wenn ich das recht lese in meiner Bibel, zu den wichtigsten sozialen Fragen seiner Zeit nichts sagte. Für mich waren also zwei wichtige Fragen, einmal die Sklavenfrage und die Frage der Römerherrschaft im Lande. Ich weiß nicht, wie oft Sie Ihre Bibel gelesen haben. Zur Sklavenfrage habe ich kein Wort von Jesus im Ohr. Oder haben Sie eines? Ich habe keines. Aber er sagt doch etwas zu Sklaven. Er sagt, Menschen, die ohne ihn leben, sind Sklaven der Sünde. Und die will er befreien, indem er ihnen sein Wort bringt, indem er ihnen Vergebung bringt, Erlösung, und dadurch ihr ganzes Leben verändert. Zur Römerherrschaft hat er nichts gesagt. Zumindest steht in der Bibel nichts. Da steht mal, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und der Staat hat das Schwert, aber das gilt eigentlich für jeden Staat, nicht nur für irgendeinen speziellen. Aber er sagte schon etwas zur Fremdbestimmung durch die Sünde, durch das Geld, durch den Teufel, durch böse Gedanken und solche Dinge. Dazu sprach er sehr viel und sagte, davon, von dieser Fremdbestimmung möchte ich euch befreien. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr Stück für Stück davon loskommen. Und so haben später die Christen ja auch das Römische Reich überwunden, nicht durch Waffen, durch Gebet und durch Leidensbereitschaft, bis selbst durch ein römischer Kaiser sich auf die Seite des Christentums stellte. Ob das dann gut war, ist eine andere Frage. Aber Überwindung durch Hingabe an Jesus. Er ist der gute Hirte. Ja, und dann sagt er noch etwas sehr Schönes. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich weiß nicht, ob Sie sich mit der Frage des Todes schon intensiv beschäftigt haben, wie das ist, wenn man alles loslässt, wenn das Bankkonto völlig gleichgültig wird, die Papiere, die irgendwo im Depot liegen, ohne Bedeutung, das Auto in der Garage unbenutzt stehen bleibt, wenn die Wohnung verlassen wird, wenn Beziehungen aufgelöst werden, wenn man selbst seinen eigenen Körper loslassen muss, um dann die letzte Grenze ganz alleine zu überschreiten. Ja, und dann sind wir im gewissen Sinne schon haltlos. Da gibt es auch keine Versicherung mehr, die diesen Verlust irgendwie ersetzen könnte. Es sei denn, das stimmt, was hier steht, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das heißt, dass wir auch dann noch geborgen sind, wenn alles andere preisgegeben wird. Es gab ja mal in Deutschland in der Übergangsphase der Wiedervereinigung eine Gesellschaft, die nannte sich Treuhandgesellschaft. Treuhandgesellschaft. Also eine Hand, die treu ist in dem, was sie tut. Die haben sich sicher Mühe gegeben, aber wenn man so Berichte liest über die Vereinigungskriminalität, über all das, was da doch gedreht und geschoben und getrickst wurde und an falschen Wertangaben da war, dann kann man nur sagen, unsere menschlichen Hände sind selten treu. Und wenn sie was festhalten, ob das dann zum Guten ist, ist manchmal schon die Frage. Während Jesus sagt, er könnte etwas absolut festhalten und wir glauben, dass seine Hand wirklich treu ist. Ich weiß nicht, an wie vielen historischen Plätzen sie schon standen, wo früher mal berühmte Kaiser waren, Feldherren, vielleicht der Papst einmal vorbeikam, irgendwelche berühmten Leute waren. Heute erklärt ihnen ein Fremdenführer, das hat der so und so mal gebaut, in so und so vielen Jahren, die Steine kamen dorther und das andere dorther, ist nur noch eine historische Angabe ohne Wert. Erinnerungswert natürlich. Früher hätten die Leute nur geschnipst und da wäre die halbe Welt in Bewegung geraten, wenn diese entsprechende Person geschnipst hätte. Als sie tot war, war alles bedeutungslos. Es war keine Macht mehr in ihnen. Die Frage kennen wir, jemand, der über den Tod hinaus Macht behält, auch über unser Leben. Es gab einen Kinderfilm, den mancher gesehen hat von uns. Ich meine, er hieß Die Spuren im Schnee, wo unter anderem ein Kind tödlich verunglückt ist, soweit ich mich erinnere. Und dann war die Frage, wie erklärt man denn Kindern den Tod? Und dann noch, dass da ein Hirte ist, der liebevoll ist und kein böser Mensch. Und da hat ein älterer Mann das sehr liebevoll versucht, und erklärte einem Kind und sagte, weißt du kennst ja hier viele Tiere bei uns in den Bergen und du kennst Herden und Hirten und hast selber schon auf Tiere aufgepasst. Weißt du, bei dem Tod ist das so, wie wenn ein Hirte, sagen wir, ein Schaf hier von der Weide nimmt und er setzt es einfach auf eine andere Weide. Ist derselbe Hirte? Dasselbe Schaf, aber eine völlig andere Umgebung. Ich fand das ein sehr schönes Bild. Da ist jemand, der Macht hat über die letzte Grenze und trotzdem derselbe bleibt, der dabei bleibt, der Geborgenheit weitergibt. Ja, meine Einstiegsfrage war ja, unter welchen Führern standen wir schon alles? Ja, wer hat unser Leben geprägt? Dann kam diese Verbindung zu Jesus, Christsein als Beziehungssache. Der ist einer, der die Richtung bestimmt, der auch weiß, auf welche Herausforderungen wir noch reagieren müssen, aber er wird dabei sein. Und das finde ich sehr wichtig. Ja, und jetzt die Frage noch, er gibt jedem von uns Verantwortung. Jeder hat irgendwo auch eine Führungsposition. Und wenn sie noch so klein ist, für seine Umgebung, irgendwo einen Einfluss, den er ausübt. Was ist eigentlich mein Ziel, wenn ich Verantwortung trage in meiner Umgebung? Kann er da auch irgendwie mitreden? Gibt es da auch Dienstgespräche? Oder wie das heute so schön heißt, Führung durch Zielvereinbarung? Was ist eigentlich das Ziel? Ich denke, das Ziel wäre, im Vertrauen zu leben und einer Person zu folgen. Nicht, dass die jetzt sichtbar vor mir herginge, dass sie aber durch Überzeugung und Lebensumstände weiterführt und leitet. Und es gibt ja dieses nette, pointierte Wort, der Lebensstil wird vom Lebensziel bestimmt. Der Lebensstil wird vom Lebensziel bestimmt. Und ich fände es schön, wenn unser Lebensziel wäre, dass das Vertrauen zu ihm wächst. Jesus, du bist dieser gute Hirte. Du kennst jeden von uns. Du weißt, ob er deine Stimme schon gehört hat, ob er weiß, dass du ihn kennst und liebst. Hab Dank dafür, wo das der Fall ist. Hab Dank, wo der Einzelne deine Stimme noch hören wird. Schenke, dass das Vertrauen wächst. Und hab Dank, dass deine Wege immer gangbar sind und dass du selbst dabei bist. Amen.